So, wenn man einfach krank ist und man übergibt sich. Es ist ekelhaft, aber danach fühlt man sich einfach erleichtert. Und wenn man dann Bock hat, kann man gucken, was überhaupt drin war. Das mache ich. Ich gucke, was drin war. Und dann zeige ich es dir. Auf eine Art, die nicht mehr ekelhaft ist.
Die Musikerin Dylan scheut sich also nicht genau hinzuschauen. Und das tut sie auch auf ihrem neuen Album, das heute erscheint. Und über das sprechen wir in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind
Janne Köhler
und Anke Behlert. Hallo.
Hi.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Janik, was benutzt ihr zu Hause zum Heizen? Habt ihr Fernwärme oder Gas?
Wir wohnen tatsächlich in so einem unsanierten Haus und heizen mit Kohleöfen.
Oha.
Und haben unsere Kohlelieferung bekommen und sind jetzt tatsächlich, auch wenn es natürlich ökologisch irgendwie Quatsch ist, ganz froh, weil es deutlich günstiger ist jetzt doch.
Das ist ja erstaunlich. Ich glaube, es gibt nicht mehr viele Leute, die in unsanierten Häusern mit Kohleöfen wohnen hier. Da früher, also vor 20 Jahren oder so, war das ja durchaus noch üblicher. Aber das ist, also Gas oder Fernwärme ist ja heute sozusagen die gängige Variante. Und das ist halt etwas, was uns alle ja gerade stark beschäftigt. Und aus Nachhaltigkeitsperspektive ist das auch ein Thema, womit sich die Musikwirtschaft schon eine Weile beschäftigt. Der Club SWG3 in Glasgow, der hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Die Betreiberinnen und Betreiber benutzen nämlich jetzt die Körperwärme der Besucherinnen und Besucher, um den Club zu beheizen bzw. zu kühlen. Das System, was sie benutzen, das nennt sich Body Heat und sie können sich dank dieses Systems, was natürlich auch viel Geld kostet, aber sie hoffen halt, dass sich das schnell wieder rechnet, das einzubauen. Jedenfalls können sie sich dann von der Gasversorgung unabhängig machen und 70 Tonnen CO2 pro Jahr sparen, was ja auch schon mal ganz schön viel ist.
Das klingt sehr interessant. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen. Also die heizen einfach, indem da Menschen sind.
Naja, wie das physikalisch genau funktioniert, kann ich dir jetzt auch nicht erklären, aber da haben sich Ingenieure Gedanken gemacht.
Klingt interessant.
Und der Club möchte nämlich bis 2025 CO2-neutral sein und kommt diesem Ziel damit einen ganz guten Schritt näher, würde ich sagen. Ist ja vielleicht auch eine Idee für Musikvenues hierzulande. Bei uns ist es jedenfalls noch warm genug, dass wir die Heizung nicht andrehen müssen hier im Studio und falls uns kalt wird, können wir ein bisschen tanzen zu den drei Alben und drei Songs, die wir jetzt vorstellen.
Die Alben der Woche.
Mücki Blanco schreibt, malt und macht Musik, die sich aus vielen unterschiedlichen Einflüssen speist. Zum Beispiel Rave, Trap, Grunge, Punk und Hip-Hop. Und in der es meist um die Erfahrung als queere oder Transperson geht, beziehungsweise und Transperson geht. Für das neue Album Stay Close to Music hat Blanco mit dem Produzent und Multiinstrumentalisten Faulty DL zusammengearbeitet. Die Musik sollte aus Live-Instrumenten entstehen und daher wahrscheinlich auch der Titel Stay Close to Music, denke ich. Und wir hören rein in den Song Family Ties.
I heard about your father. I heard he wasn't doing so well. Surprised you even bothered. He's always got a story to tell. Let's not play the victim. Stick it to me, oh so good. It's fiction like a sitcom. You've tried everything, I know you could. I hate to see you so low.
Family Ties hier von Mücki Blanco und dem neuen Album Stay Close to Music. Zusammen haben wir leider nicht mehr gerade gehört, also gerade noch so im Ausklang ist er, war ein bisschen zu hören, nämlich Michael Stipe von der großen Band R.E.M. Überhaupt hat Blanco einige interessante Gäste auf dem Album versammelt, zum Beispiel auch Devendra Banhart und Jonsee. Musikalisch ist es auch recht vielgestaltig, also Pop, Rap, Trap und so bouncende Synthies. Dann gibt es Flöten, auch mal ein bisschen verzerrte Gitarren. Ein Stück ist ganz minimalistisch instrumentiert, nur mit Klavier und Saxophon. Es geht, wie auch schon in der Vergangenheit, um Homo- und Transphobie, aber es geht auch um Liebe und auch um Spiritualität, wie in dem Song Your Love Was a Gift. Insgesamt ist es schon, finde ich, also interessant beim Zuhören, auch durch die Gäste wird es irgendwie ganz bunt. Aber so richtig gecatcht hat es mich nicht. Also es hat so ein bisschen der Hit gefehlt, hatte ich den Eindruck. Wie ging es dir mit der Platte, Yannick?
Ich fand, es waren schon ein paar ganz gute Pop-Banger drauf. French Lessons hieß auf alle Fälle ein Song, der bei mir hängen geblieben ist. Und ja, sonst könnte ich auf alle Fälle das unterschreiben, was du gesagt hast, dass es echt ein sehr buntes Album ist. Also irgendwie wie so ein großer, bunter Blumenstrauß, wo so von allem was dabei ist. Und ich finde das schon so die Stärke einfach von diesem Album, dass so von schon so irgendwie vom Rap ausgehend, aber so in ganz verschiedene Richtungen wandert, sich eigentlich so von allen Labels und Genres irgendwie lossagt und man ja irgendwelche postpunkigen verzerrten Bassriffs hat, aber dann auch wieder irgendwelche jazzigen Bläsereinlagen und Ambient-Synthi-Flächen und das ja, fand ich sehr gelungen und trotzdem fällt es aber irgendwie nicht auseinander. Irgendwie schafft es Mickey Blanco, das dann doch alles zusammenzuhalten, so, weil sie dann doch so sehr einen eigenen markanten Stil hat und auch so die Produktion schafft es, dass es nicht zu beliebig wird.
Dominique Dylan de Byington alias Dylan begleiten wir ja schon bei Detektor FM schon eine ganze Weile, eigentlich seit Beginn ihrer Karriere. Also ich habe nochmal nachgeguckt, schon das erste Album von 2011, The Silence Kills, war Album der Woche bei Detektor FM. 11 Jahre später klingt nicht nur ihre Stimme gereifter, wobei jetzt auch nicht so sehr, dass man sie nicht wiedererkennen würde. Aber auch ihre Musik ist auf dem 4. Album Sabotage größer und kompakter, wofür vornehmlich der Künstler und Produzent Alexis Troy verantwortlich ist. Wir hören mal rein in das Stück Divine Savior. Divine Savior von Dylan und ihrem neuen Album Sabotage. Schreibt man übrigens mit einem mit einer 6 statt des S, aber ich glaube, man sagt trotzdem Sabotage.
Ja, ich war mir auch nicht sicher, ob es jetzt Six Sabotage heißt, aber ja, Sabotage würde ich auch.
Wir einigen uns einfach.
Einigen wir uns mal darauf.
Sie selbst sagt, das Album ist Liebesbrief, Hilfeschrei und Konsequenz in einem. Ist auf jeden Fall recht kurz, es ist eine knappe halbe Stunde geht es nur, aber es ist, wirkt auch total konzentriert. Also da ist nichts, kein Gramm Fett zu viel, wie man immer so sagt. Das hängt vielleicht auch mit der Entstehungssituation zusammen. Die Songs sind nämlich in völliger Isolation geschrieben, produziert und aufgenommen. Also sie und Alexis Troy, die haben sich nicht getroffen in Person. Was immer noch da ist, was eben so eine charakteristische Sache bei ihrer Musik ist, ist diese Schmerzhaftigkeit in ihrer Stimme. Und diese, die gibt es immer noch, haben wir ja gerade schon gehört. Die ist immer so eingebettet in die Stücke und in diese sehr dichte und teilweise fast schon cinematische, sagt man, glaube ich, Produktion. Also es klingt halt alles sehr groß und auffächernd und weiß nicht, nennt man das dann jetzt Elektro-Art-Pop oder Post-Dubstep? Wurde sie, glaube ich, früher auch mal eingeordnet. Aber also mir gefällt es jedenfalls sehr gut.
Ja, mir auch total. Ich glaube, Genres sind mittlerweile ja auch einfach so ein bisschen egal. Wenn wir, also wenn wir irgendwas aus dieser Folge, keine Angst vor Hits, mitnehmen können, dann das auf alle Fälle.
Stimmt.
Ja, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass die in totaler Isolation entstanden sind. Die Songs, ich finde, das hat schon sowas Beklemmendes auch, das Album. Das ist ja schon ja, so eine recht melancholische Atmosphäre, wie du meinst, so sehr dicht, total reduziert, aber ich fand es dadurch auch einfach sehr, sehr stark und intensiv. Und Dylan hat irgendwie voll die interessante Stimme und ich fand es auch dann doch sehr gut, dass sich so diese elektronischen Arrangements, die ja schon doch sehr interessant sind, doch immer so, so weit zurücknehmen und eigentlich eher so ein bisschen so ein Teppich, so ein Klangteppich bilden, durch den dann so Dylans Stimme so durchdringt, aber trotzdem alles irgendwie interessant bleibt und dann auch immer so kleine interessante Akzente gesetzt werden, wie so Streichermelodien oder so Orgel, sakrale Orgelsounds und sowas. Und ja, ich fand es auch sehr intensiv.
Ja, du hast es gerade schon richtig gesagt. Wir bleiben heute so ein bisschen genrelos sozusagen mit dem Londoner Musiker L.A. Salami. Und der hat im Laufe seiner mittlerweile 10-jährigen Musikkarriere eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Seine ersten EPs und Alben, die haben sich stilistisch vor allem zwischen Folk, Rock und Blues bewegt. Sein 2020er Album The Cause of Doubt and a Reason to Have Faith ist da deutlich experimentellere Wege gegangen. Hier auch gängige Genregrenzen, die lässt er hinter sich und erweitert seinen klassischen Folkrock-Sound mit so Hip-Hop-Beats und auch Rap-Einlagen. Und diesen Weg, diesen experimentierfreudigen Weg, den geht er auch auf seinem neuen Album Ottoline konsequent weiter. Er selbst beschreibt seine Musik als lyrically centered genre non-specific music. Und wie das klingt, das hören wir jetzt in dem Song Lady Winter.
Each time I'm sober, a light warms my forehead. Much in the same way the sun does to a clear sky. But when the forecast is rain, one longs to be lifted. And there was no high quite like being noticed by Lady Winter.
Lady Winter hier ein bisschen beschwingt von dem Album Ottoline von L.A. Salami. Und wir haben gerade versucht, die Instrumente rauszuhören. Also Akustikgitarre war dabei und auch eine Klarinette habe ich gehört. Auch so fast schon irgendwie Soul-Folk hier, würde
ja,
ich sagen. Also,
ja, die Instrumentierung war dann doch so sehr verwurzelt irgendwie im Folk-Rock, was die Instrumente angeht auf dem Album. Und der Song, du hast es ja jetzt auch geschafft, den einen von, glaube ich, zwei Songs rauszusuchen aus dem Album, die dann doch schon irgendwie so mehr oder weniger klassische Folk-Songs sind.
Aber es stimmt, was ich gesagt habe, der Rest des Albums klingt, also die Songs klingen alle so ein bisschen anders und deswegen ist es auch schwer, einen rauszusuchen, der dann sozusagen repräsentativ dafür steht, weil das geht irgendwie gar nicht. Und jedenfalls hat auch er diese Platte im Corona-Lockdown aufgenommen und viel Zeit zum Nachdenken hat er da natürlich gehabt, thematisiert jetzt so Sachen wie Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und wie man sie ändern kann. Und musikalisch, wie gesagt, sehr vielgestaltig. Es gibt eben eine gezupfte Akustikgitarre, Mundharmonika auch mal, wo er dann so ein bisschen Bob Dylan quasi nicht auferstehen lässt, der lebt ja noch, aber so herbeizitiert quasi. Aber es gibt eben auch Rap-Einlagen, Piano-Samples, schlurfende Beats, mehrstimmige Refrains. Aber auch hier ist, finde ich, was du vorhin gesagt hast, das fällt nicht auseinander. Es ist trotzdem angenehm zu hören, es ist irgendwie harmonisch und wirkt nicht beliebig. Also mir hat das sehr gut gefallen, die Platte.
Mir auch total. War, glaube ich, diese Woche so für mich das stärkste Album. Ja, weil genau, was du meinst, dass er es trotz dieser Genrelosigkeit schafft, auch hier so einen ganz eigenen Sound und Stil, so irgendwie so einen sehr warmen, dichten, organischen Sound zu kreieren. Du meintest auch, dass man so dieses Ratschen, wenn die Finger so auf der Gitarre sich bewegen, hört. Das ist ja eine total warme, schöne Atmosphäre und trotzdem aber total experimentierfreudig. Ich fand auch seine Aussage sehr gut, dass der Rock'n'Roll gestorben ist, weil die großen Rockkünstler alle aufgehört haben, weird zu sein und irgendwie Dinge auszuprobieren. Und ja, da merkt man, dass er da großen Spaß dran hat, Dinge auszuprobieren. So diese Experimentierfreude, auch so diese ganzen kleinen Interludes und dass man dann irgendwelche so Telefonkonversationen oder irgendwelche Spoken-Word-Einlagen zwischen den Songs hat, dass er sich so traut, Autotune zu benutzen und dann irgendwie danach eine Mundharmonika einzusetzen. Ja, mega cool.
Neu auf der Playlist.
Anke, weißt du zufällig, welche drei Songs sich Angela Merkel zu ihrem sogenannten großen Zapfenstreich, ein sehr ulkiges Wort finde ich, zu ihrem großen Zapfenstreich letztes Jahr gewünscht hat?
Ich weiß nur, dass sie sich auch Nina Hagen gewünscht hat.
Ja, das war jetzt nicht so schwer zu erraten. Genau, die anderen Lieder, um das auch noch zu sagen, waren Großer Gott, wir loben dich, so ein Kirchenlied, was irgendwie nahe liegt als Christdemokratin und Für mich soll es rote Rosen regnen von Hildegard Knef. Und natürlich, du hast den Farbfilm vergessen, von Nina Hagen. Dieser Song, der war ja so der größte Hit von Nina Hagen in der DDR damals. Ein paar Jahre später ist sie dann in die Bundesrepublik rüber und hat da mit der Nina Hagen Band ja große Erfolge gefeiert und unter anderem so tolle Songs wie TV-Glotze hervorgebracht. Und ja, danach dann auch einfach eine sehr ergiebige Solo-Karriere, nicht nur Musik, sondern ja auch alles mögliche andere gemacht. In den letzten Jahren ist es dann aber musikalisch doch so ein bisschen ruhiger geworden. Das letzte Album, das ist 11 Jahre her, das sie veröffentlicht hat. Jetzt hat sie aber ein neues angekündigt. Unity wird das heißen, im Dezember erscheinen. Und darauf ist auch eine Neuinterpretation des Country-Songs 16 Tons.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. The sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal in the straw boss said, well, I bless myself. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Nina Hagen hat hier so ein bisschen ihren inneren Tom Waits kanalisiert. Eine Coverversion des Songs 16 Tons war das hier. Das sowieso ein sehr interessanter Song. 1947 erschienen im Original vom Country-Sänger Merle Travis. Und da geht es ja so um den Struggle von Kohlearbeitern in Amerika, die damals oft nicht mit Geld, sondern mit so Wertmarken bezahlt worden sind. Und mit denen konnten sie dann nur in den Company-eigenen Läden einkaufen, wo die Sachen aber total überteuert waren. Und deswegen waren diese Kohlearbeiter, obwohl sie den ganzen Tag geschuftet haben, irgendwie am Ende alle total überschuldet. Ja, und das thematisiert dieser Song hier, I own my soul to the company store, ist ja so eine Zeile. In der Version von Tennessee Ernie Ford ist der dann 1955 zu einem Nummer 1 Hit in den USA geworden und wir hören am besten auch mal kurz rein in diese Version.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ja, und jetzt hat Nina Hagen diesen Song neu aufgelegt, da irgendwie so einen ja recht flotten, funkigen Beat drunter gelegt und ich finde einfach doch eine ziemlich starke Version daraus gemacht. Ich muss ja sagen, ich habe Nina Hagen in meiner Jugend vor allem so als so ein bisschen schrille Fernsehpersönlichkeit kennengelernt und mich erst später mit ihrer Musik so auseinandergesetzt, aber sie ist einfach eine unfassbar krasse Sängerin. Also sie kann mit ihrer Stimme einfach alles und das fand ich auch wieder sehr cool in dem Song. Und ich fand es auch sehr gut, so diesen, so irgendwie am Original geblieben Rechner, aber dann doch so in die Neuzeit transportiert, auch mit diesen Delay-Effekten auf der Stimme und der ganzen Produktion. Ich fand es eine ja, sehr coole Neuinterpretation.
Also ich habe auch erst gedacht, wann fängt sie denn mal an zu singen, bevor mir dann sozusagen klar wurde, das ist sie natürlich die ganze Zeit, weil ich das auch erstmal so mir wieder ins Gedächtnis rufen musste. Wie klingt Nina Hagen eigentlich, wenn sie singt? Ganz sehr unterschiedlich, wie sie klingt. Ich fand auch dieses Western-Twangige da ganz cool an der Version, diese Surf-Gitarre, die immer so ein bisschen nachhallt. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht so richtig, warum sie den Song jetzt neu aufgelegt hat. Also ein Hinweis sozusagen für mich waren diese kurzen Sprachsamples, wo immer gesagt wird hier, we're not going back to the old ways of 16 tons oder so. Aber ja, trotzdem bin ich etwas ratlos, muss ich gestehen.
Ja, Kohlearbeiter ist nicht so ein ganz, irgendwie ja schon, aber ja, nicht so ein ganz präsentes Thema. Aber so den ganzen Tag arbeiten und trotzdem kein Geld haben, das ist ja was, was viele Menschen auch im Jahr 2022 leider noch kennen, das Problem. Insofern, ja, finde ich, passt es irgendwie dann doch. Mehr als ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seit über einem halben Jahr herrscht also Krieg in der Ukraine. Und was ich wirklich sehr bemerkenswert dabei finde, ist, dass obwohl die Situation da ja mega ernst ist, dass die UkrainerInnen so diese ganze furchtbare Zeit, diese Schrecken des Krieges auch mit erstaunlich viel Humor irgendwie verarbeiten. Also es gibt ja ganz viele Videos bei TikTok, wo Jugendliche so ihren Alltag in den Bunkern zeigen, unzählige Memes im Internet über irgendwie Traktoren, die russische Panzer abschleppen und auch mit Popmusik. Und das machen zum Beispiel die ukrainische und die litauische Musikerin Krapka und Bjelle in ihrem Song War is not a Pop Song. Krapka und Bjelle mit War is not a Pop Song. Und ja, dieser Song ist auch ja eine Erinnerung, dass diese brutale Lebenswirklichkeit der Menschen in der Ukraine auch jetzt mehr als 7 Monate nach Beginn des Kriegs noch nicht vorbei ist. Ja, hier wird so dieser Alltag des Krieges auch so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven beschrieben. I get up, I brush my teeth, I get a cup of tea and then it's air raid siren. Also ja, das irgendwie dieses normale Leben dann doch immer wieder von diesem Krieg eingeholt wird. Ja, krass fand ich vor allem diesen Kontrast zwischen Inhalt, diesem ja sehr ernsten Inhalt und dann, wie das musikalisch verarbeitet wurde, dass man daraus so einen total fröhlichen, happy, gute Laune Popsong gemacht hat. Also der Chorus ist ja total catchy und ja, das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert und das, finde ich, spiegelt auch für mich so diesen Umgang der UkrainerInnen mit oder viele UkrainerInnen mit diesen Erlebnissen wieder, dass es ja auch so eine Ansage ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt, so ein Fuck you an Russland, dass Russland irgendwie die Ukraine mit Raketen überziehen kann, aber ja, die trotzdem sich nicht unterkriegen lassen und auch so sagen, ja, wir verlieren deswegen jetzt auch nicht all unsere Lebensfreude. Und ja, das ist irgendwie ein starkes Ding.
Ich fand es auch sehr beeindruckend und wenn man sich das Video dazu noch anguckt, wie sie da eigentlich ziemlich, also ohne große Regung im Gesicht den Text so in die Kamera singen, da frage ich mich dann so, das ist so ein, ja fast schon so stiff upper lip mäßig, so egal welche Situation ist, man bewahrt die Kontenance und ist aber auch eine große Portion Sarkasmus drin natürlich, eben dieser Stinkefinger Richtung Russland, das habe ich auch so empfunden. So gleichzeitig abgeklärt, aber durchaus auch emotional, weil sie ja auch sagen hier, the news from the front is all I think about. Also wie du sagst, sehr, also harte Realität mit so einem fröhlichen, mit so einer fröhlichen Mitsing-Melodie irgendwie verpackt. Und sie sammeln damit ja auch Geld, ne?
Genau, die beiden waren jetzt die letzten Wochen in Europa auf Tour und sammeln Spenden für den Musicians Defend Ukraine Fund. Also die dann humanitäre Hilfe für genau Menschen, die in der Ukraine vom Krieg betroffen sind, sammeln und dahin senden. Und ja, wenn ihr da auch das supporten wollt und spenden wollt, könnt ihr gerne machen. Wir packen euch den Link zu dem Projekt in die Shownotes. 270 MusikerInnen standen beim diesjährigen Rock im Park Festival auf der Bühne. Davon waren 253 Männer und 17 Frauen. Ja. Das ist jetzt nicht total überraschend, dass so Frauenanteil im niedrigen einstelligen Prozentbereich, das ist gerade bei so großen Rockfestivals eigentlich eher die Regel als die Ausnahme und wird irgendwie auch nicht wirklich besser, obwohl es irgendwie 2022 ist. Ja, und dieser Missstand, der war Grund genug für die Chemnitzer Indie-Pop-Band Blond, dann einen Song draus zu machen. Zusammen mit der Rapperin Edden haben sie das Thema musikalisch verarbeitet. Herausgekommen ist der Song Männer.
Lange Zeit, wir hatten alles schon versucht, doch irgendwann war es soweit, wir wurden endlich gebucht, ganz unten auf dem Festivalplakat, erstmal egal, Hauptsache da, als wir dann zum ersten Mal im Backstage waren, wurde es uns klar, wir sind allein, wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Es regnet Männer.
Blond mit dem Song Männer und hier natürlich im Refrain verarbeitet der Hit von den Weather Girls It's Raining Man, hat man natürlich gehört auf Deutsch hier, aber während ja Raining Man bei den Weather Girls irgendwie ja positiv gemeint war, glaube ich jedenfalls, ist es triefen die Zeilen bei Blond nur so vor Sarkasmus. So dieses Thema der männerdominierten Musikindustrie, das mit der sich Blond ja so ständig auseinandersetzen müssen, das hatten sie ja auch schon in dem Song Thorsten verarbeitet, wo es um diese ganzen Männer geht, die meinen, alles mansplainen zu müssen, weil da jetzt eine Frau irgendwie auf der Bühne steht und sie das alles besser wissen. Und ja, das ist einfach ein fetziger Blond-Hit. Das können sie einfach gut, so Themen irgendwie witzig pointiert in so Pop-Banger zu verpacken.
Das stimmt, so ist es auch bei mir angekommen. Und ich habe mich ja ehrlich gesagt gefragt, weil ich den Text erst nicht gelesen habe oder den Begleittext dazu, woher kenne ich denn nur den Refrain mit Es regnet Männer, Halleluja? Und dann habe ich echt, irgendwann habe ich dann Jessie, unsere Kollegin, gefragt und die hat es mir verraten mit It's Raining Men. Und ja, dort ist in dem Weather Girl Song ist es natürlich positiv gemeint, weil sie ja dann beschreiben, was für tolle Männer vom Himmel fallen, aber bei Blond ist es eher, naja, eher so spöttisch und witzig und ich musste auch sehr lachen bei der Zeile, für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Daumen hoch für Blond, wie immer eigentlich.
Ja, und mal schauen, ob sich das, ob man irgendwie in 10 Jahren immer noch solche Songs schreiben muss oder ob sich das irgendwie mal, es gibt ja auch Festivals, die das einfach hinkriegen, also das Popkulturfestival zum Beispiel, wo wir ja auch hier mit ein paar Leuten aus der Musikredaktion waren, also es ist nicht unmöglich.
Popschnipsel.
Der Tag der Clubkultur hat letzte Woche in Berlin stattgefunden. Das ist das dritte Jahr in Folge, in dem es diesen Tag gab, beziehungsweise war es gar nicht nur ein Tag, sondern fast eine Woche. Das Motto war Growing Roots, Shaping Spaces. Es ging also um Räume und um die Fragen wie, wo sind die Räume, warum verschwinden sie, wer gestaltet sie und wer fühlt sich darin wohl? Und unser Kollege Anton Burmester, der war vor Ort und hat sich auf den Partys, Panels und Workshops umgeschaut und mit Katharin Arendt gesprochen. Sie ist Projektleiterin des Tags der Clubkultur, arbeitet für die Clubkommission und ist dort zuständig für Diversity und Awareness. Anton hat sie unter anderem gefragt, was sich in den Corona-Jahren in der Clublandschaft in Berlin verändert hat.
Also hier in Berlin ist Techno immer noch sehr dominant, aber es wird musikalisch auf jeden Fall diverser hier in der Stadt. Es gibt super viel Angebot für alles außerhalb von Techno auch. Und was ich auch für ein Shift sehe, ist, es gibt unglaublich viele junge, neue Kollektive, die am Start sind, die Bock haben, was zu machen und die es auch machen. Und da gibt es so ein bisschen so einen Shift. Also es sind jetzt vielleicht nicht mehr die Clubs, die hier unbedingt den Ton angeben, sondern es sind sehr viele Kollektive, die Programm machen und die auch die Programmatik im Club machen und auf die Clubs auch teilweise ein bisschen angewiesen sind. Da sehe ich super viel Potenzial auch drin, auch wenn es gerade teilweise, glaube ich, sehr hart ist für die Clubs, weil es schwierig ist, mit ihrem eigenen Programm da durchzukommen. Aber das bedeutet eben auch ein Powershift. Und das ist, glaube ich, was ich sehr dolle beobachte. Diversität im Programm ist auf jeden Fall ein großes Thema und generell Antidiskriminierung und auch ja, Benennung von rassistischen Strukturen, sexistischen Strukturen, das alles hat sich auf jeden Fall, ist viel mehr geworden, weil man auch in der Pandemie viel mehr Zeit hatte, über die Dinge zu diskutieren. Es wurde sehr viel online diskutiert, es wurde sehr viel sichtbar gemacht.
Ja, Katharin Arendt hat jetzt hier auch gerade schon Diskriminierung angesprochen und ich finde, das geht ja auch einfach schon bei der Frage los, wer kommt denn überhaupt rein in Clubs und wer kann das eigentlich noch bezahlen? Also Clubs sollten ja im besten Fall so für alle da sein und vor allem für Menschen, für die das irgendwie ein besonderer oder sicherer Raum ist und jetzt nicht einfach nur so Privileg von finanziell Bessergestellten. Aber ja, das ist in den aktuellen Zeiten ja auch nicht so einfach.
Finanzielle Zugänglichkeit und Klasse ist ein Riesenthema, was überhaupt noch gar nicht richtig besprochen wird, meiner Meinung nach. Also wer kann sich den Clubbesuch eigentlich noch leisten? Wer sollte sich den leisten können? Und ich finde es vor allem ganz wichtig, darüber nachzudenken, für wen ist es auch teilweise wichtig, mehr als einmal im halben Jahr in einen Club zu gehen. Das sind nämlich oft marginalisierte Communities, die dort irgendwie ihre Wahlfamilie treffen, ihre Friends treffen, die diesen Raum haben, um quasi ihre Identität frei zu entfalten, dort Programm und Kunst zu machen. Das sind ja oft Menschen, die strukturell an den Rand unserer Gesellschaft gedrückt werden, die jetzt auch dort ausgeschlossen werden.
Und ja, das ist ja auch gerade für Clubs in den aktuellen Zeiten schwierig. Die müssen ja auch irgendwie über Wasser halten, Energie- und Personalkosten stemmen. Und wie man dieses Problem angehen kann, auch dazu hat Arendt ein paar Vorschläge.
Wie kann man das auffangen? Indem man ja zum einen versucht, solidarische Preispolitik zu entwickeln, also wirklich zu gucken, okay, Menschen, die es sich gar nicht mehr leisten können, wie können wir die unterstützen und wie können vielleicht andere mehr bezahlen? Das sehen wir auch schon in ein paar Clubs, dass es so da Preisstaffelungen gibt. Es gibt mehrere Kollektive, die sich so an ihre Communities richten und sagen, hey, wenn ihr euch nicht leisten könnt, am Wochenende vorbeizukommen, bitte meldet euch, wir finden eine Lösung. Und trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dass man das auf politischer Ebene aufgreift und nämlich wirklich guckt, okay, wie kann da mit öffentlichen Fördergeldern eingegriffen werden, dass Preise gesichert werden. Und da ist es dann wieder wichtig, darüber zu sprechen, okay, Clubkultur ist Kultur und muss dann auch wie andere Kultursparten gefördert werden, wie die Hochkultur oder wie das Opernhaus. Da ist auch jede Karte subventioniert und das ist sicherlich nichts, wo wir langfristig hinwollen, aber aktuell eigentlich eine der Lösungen, die es geben kann, dass man quasi Preise öffentlich subventioniert.
Ja, und mehr zum Thema Tag der Clubkultur. Das war übrigens auch Thema in unserem täglichen Nachrichten-Podcast Zurück zum Thema. Da ging es dann auch um die Frage, genau, wie können wir Clubkultur schützen, was auch erstaunlicherweise relativ viel mit dem Thema Baurecht zu tun hat, was ich erstmal interessant fand, und auch wie werden Clubs zu einem sicheren Raum? Also das könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, wenn ihr da noch gerne mehr zu dem Thema erfahren möchtet, gerne anhören in unserem Zurück zum Thema Podcast, den es natürlich überall gibt, wo es Podcasts gibt.
Genau wie diesen hier, keine Angst vor Hits. Damit sind wir auch schon durch für die aktuelle Folge. Für diese Woche verabschieden sich
Janik Köhler
und Anke Behlert. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.